Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Profis im Profil. Ich bin Michael Pulgers, bei mir ist wieder Tim Alt und unser Special-Gast heute Henning Hesen, der quasi frisch aus Holland eingeflogen ist.
Ja, genau.
Wieder mal eine kleine Entschuldigung zum Anfang. Das Getränk, was wir all unseren Gästen versprochen haben, das kommt wieder im Nachgang, quasi inzwischen als kleines Dankeschön für den Podcast.
Aber es haben bisher alle bekommen.
Dennis
bekommen. Hat sein Whisky bekommen. Du bekommst dein Heinekenbier aus Holland.
Ja, Heinekenbier nach Holland, das ist genau. Gut. Ja, da fehlt es uns dran.
Genau.
Köstritzer.
Oh ja.
Würde ich nehmen.
Aus Sachsen war es.
Aus Sachsen.
Super.
Aus Sachsen.
Ja. Sehr gut. Ja, Henning, du bist bei uns CSO, Chief Sales Officer.
Ja.
Und hast eigentlich einen ganz spannenden Werdegang hinter dir, weil du einige Firmen in der Vergangenheit mitbegründet und gegründet hast und dich jetzt bei uns so beruflich niedergelassen hast, sage ich mal, in der CSO-Festanstellung, wenn man so will. Willst du mal ein bisschen erzählen, wie ist dazu gekommen? Wie bist du da gelandet, wo du jetzt quasi bist und wo kommst du so her?
Ja, also tatsächlich, ja, ich bin als Deutscher in Holland aufgewachsen, zwischen 1975 und jetzt wohne ich da seit ungefähr 45 Jahren. Ich erzähle das immer dabei, habe eine deutsche Erziehung gehabt, die so richtig ordentlich ist und musste mich aber dann mit der holländischen Mentalität auch rumschlagen, sage ich mal. Und der Unterschied zwischen den Holländern und den Deutschen ist, wenn man das so im Business sieht, dann gibt es in Deutschland gibt es so eine Orientierungsphase und dann gibt es eine Planungsphase und dann gibt es so eine Umsetzungsphase. Und die Holländer kennen nur eine Phase, das Machen. Die fangen sofort an, geben sofort Gas. Holländer nehmen Sachen auch nicht so ernst, sind super pragmatisch. Ich habe unheimlich viele Businesses gehabt, aber ich habe einmal Uhren verkauft in Holland. Und dann hatte ich einen Lieferanten und der hat mir dann eine Uhr verkauft, die erste, die ich dann im Handel hatte. Und dann hat er gesagt, auf die Uhr hast du lebenslange Garantie, wenn die kaputt geht, rufst du mich an, dann sage ich dir, wie spät es ist. Also so sind die Holländer. Also die kommen immer mit einer praktischen Lösung. Genau, in Holland aufgewachsen, eigentlich mein Leben lang Unternehmer. Ich habe, glaube ich, irgendwie mal 3 Tage für einen Chef gearbeitet und dann dachte ich so, ich glaube, das ist nicht so mein Ding. War in Holland, so Ende 1990, war ich eigentlich der erste Gebraucht-Handy-Verkäufer in Holland. Da hatten die Leute noch kein Handy, 98, 99, 2000. Da haben die Leute sich auch noch geschämt, wenn das Telefon dann geschellt hat. Aber ich hatte schon gebrauchte Handys, gebrauchte Faxe. Die habe ich dann, keine Ahnung, an irgendwelche Leute verkauft, die halt irgendwelche Gebrauchtsachen, also die nicht so viel Geld zahlen wollten für ein Handy. Handy gab es nur mit Verträge. Und ich habe die halt lose verkauft. Danach habe ich mich bei meinem Vater der hatte einen Stahlhandel in Duisburg.
Okay.
Genau, also meine Eltern, haben die immer in Deutschland verbracht, aber privat in Holland gelebt. Dann habe ich mich bei meinem Vater im Stahlhandel eingekauft, weil ich ganz viel Geld verdient hatte mit Aktien, mit EMTV-Aktien, die gab es da noch. Das waren die Gebrüder Haffer, nicht zu vergleichen mit Hoffer, Gebrüder Haffer. Das waren dann im Endeffekt auch Betrüger. Ich habe da aber ganz viel Kohle mitgemacht. Ist jetzt nicht Programm, würde ich mal sagen.
Erst Handy.
Ja, ja.
Eine Aktie.
Ich weiß.
Da ist schon so ein.
Ja, das ist eine rote Linie, ja. Ja, fake it till you make it vielleicht. Aber auf jeden Fall, genau, im Stahlhandel eingekauft. Dann habe ich in dem Stahlhandel eigentlich relativ schnell gemerkt, dass mir dieses Thema Marketing und damals Internet kam auf, sehr liegt. Und dann waren wir auch tatsächlich der erste Stahlhandel in Deutschland mit einer Internetseite.
Wann war das?
Bitte?
Wann war das?
Ja, 1999. So, und dann waren wir, glaube ich, in 2000, 2001 der erste Stahlhändler, der Google AdWords gemacht hat.
Das ist stark.
Der hat noch keiner auf Stahlrohr oder Edelstahlrohr geboten. Und dann haben wir waren dann auch der erste Händler, der einen Online-Katalog hatte. Das war, als wenn man, wie die Holländer sagen, als wenn man Wasser brennen sieht. Also danach haben unheimlich viele das kopiert. Aber wir waren da tatsächlich der Erste. Dann habe ich 3 Holländer kennengelernt, die einen Anhängerkupplungsshop hatten. Die haben Anhängerkupplungen online verkauft und die wollten internationalisieren mit ihrem holländischen Anhängerkupplungsshop. Und die haben mich damals gefragt, ob ich für die diesen deutschen Anhängerkupplungsshop betreiben kann, weil ich so ein bisschen Ahnung hatte von AdWords. Dann musste ich Kundenservice machen, musste ich Google AdWords machen, so ein bisschen Logistik. Dann hatte ich da irgendwie bei uns im Lager so Anhängerkupplungen liegen. Dann haben wir im Prinzip alles für die gemacht und dann lief das gut. Dann haben wir mit den drei Holländern haben wir das im Prinzip auch mit dem Franzosen gemacht. Und dann sind wir eigentlich auf den Trichter gekommen, wenn man internationalisieren möchte, musst du eigentlich lokal vor Ort sein. Weil wenn du nicht lokal vor Ort bist und du und die Sprache nicht sprichst, die Holländer hatten schon Sprachfehler in französischen Kampagnen, in italienische Kampagnen, weil sie halt irgendwie Google Translate 2008 so war auch noch nicht so gut, unheimlich viele Fehler gemacht haben. Ja. Und dann eine holländische Telefonnummer auf dem Shop in Italien oder Frankreich, hat natürlich kein Schwein gekauft. So, und dann sind wir eigentlich so auf den Trichter gekommen, da waren wir auch die Ersten, die gesagt haben, pass auf, wir haben eine Infrastruktur von Kundenservice, Marketing und Logistik. Und dann sind wir an andere Händler gegangen und haben gesagt, habt ihr keine Lust, das mit uns zu machen? Und dann hatten wir quasi im ersten Jahr sofort 30 Kunden. Das ist die Firma Sales Supply. Und dann hatten wir im ersten Jahr sofort 30 Kunden. Im zweiten Jahr hatten wir 70 Kunden. Und dann sind wir eigentlich relativ stark gewachsen. Diese Firma hat jetzt 800 Mitarbeiter, sind da jetzt in 14 Ländern unterwegs. Das Geschäft mache ich auch noch immer.
So kennt man dich ja auch über die letzten, keine Ahnung, 10 Jahre.
Genau.
Mindestens.
Genau.
Bist du ja quasi das Gesicht von Sales Supply. Genau. Mindestens mal in Deutschland gewesen.
Genau. Also Internationalisierung, ja. Vielleicht liegt das auch an dieser Holland-Deutschland-Geschichte. Genau. Und dann, über Sales Supply habe ich dann dich kennengelernt. Und das war eigentlich auch so ein bisschen, habe ich mit mehreren Leuten, aber nicht mit ganz vielen, so ein bisschen Liebe auf den ersten Blick. Also manche Leute bleiben ja am Leben hängen, manche nicht. Man trifft ja unheimlich viele Leute. Ja. Genau, und dann haben wir tatsächlich auch eine Firma zusammen gegründet.
Das stimmt.
Market Supply. Ja,
die gibt es immer noch.
Die gibt es immer noch, gutes auch in Ding. Leipzig. Ja, genau, wächst auch. Und dann haben der Tim und ich uns so vor circa halben Jahr, dreiviertel Jahr zusammengesetzt und dann habe ich den Tim gefragt, ob er nicht Hilfe braucht im Sales. Und dann hat der Tim gesagt, das Platz.
Genau,
das ist mein Werdegang.
Ist ein ziemlich bunter Lebenslauf, würde ich mal sagen. Von gebrauchten Handys, als noch niemand Handys hatte, wo auch immer du herbekommen hast.
Stimmt. Also die Frage stelle ich mir übrigens auch. Ja. Wo hast du die Handys hergehabt?
Die Handy hatte ich tatsächlich von diesem Typen, der auch die Uhren verkauft hat. Und
LKW.
Auf jeden Fall. Dieser Typ, ich muss da noch mal eine Geschichte erzählen zu den Holländern. Ne? Dieser Typ, der hat uns auch Wasserwagen verkauft. Laserwasserwagen. Und Laserwasserwagen ist, dann stellst du halt so Punkte auf, wenn du einen Garten machen willst oder Fliesen. Und dann hast du so ein Gerät, das dreht dann. Und dann weißt du, wo der auf so einem großen Flur so die Waage ist. Und dann haben wir die palettenweise bei dem gekauft. Und dann haben wir die verkauft und dann kamen so vier bis fünf Wochen später kamen Reklamationen rein, dass die abwichen. Und dann hatten wir irgendwie, weiß ich nicht, 80 Reklamationen von Leuten, die haben gesagt, die weichen ab. Da haben wir den Typen angerufen. Dann haben wir gesagt, pass mal auf, die weichen ab. Und hat er gesagt, ja, habt ihr denn mal gefragt, wie viel? Nee. Naja, dann haben wir die angerufen und dann wichen die alle 1 Zentimeter auf den Meter ab. Dann haben wir den angerufen, dann haben wir gesagt, die weichen alle 1 Zentimeter auf den Meter. Also sagt er, ja, alle. Ja, sagt er, dann weißt du das doch. Also, weißt du, die und dann, ist dann okay. So, ja, dann rechnest du das mit. Also, so pragmatisch sind die Holländer. Die sehen nur Lösungen.
Das gefällt mir.
Ja, das so ein bisschen, wie ich gepolt bin.
Hat dich das also geprägt dann in deinem Unternehmertum später, dass du sagst, ich gucke erstmal nur nach Lösungen, wie kriege ich das
quasi irgendwo? Ja, tatsächlich, weil man kann sich da mit Problemen befassen und das ist mir ein bisschen zu pragmatisch, ne? Aber trotzdem hat er recht, weil theoretisch, wenn du ein großflächiges Problem hast und du hast eine Ursache, dann kannst du die eliminieren. Und das habe ich im Prinzip da gelernt. Und du bist ja auch ein lösungsorientierter Typ. Ne? Also von daher, das ist ja auch der Match, dass wir nicht nach hinten gucken und sagen, was da falsch gelaufen ist. Wir wollen da schon von lernen, aber eher nach vorne gucken und sagen, so wie können wir es besser machen.
Was bedeutet das für dich Unternehmer zu sein? Was ist da so dein tieferes Ding da drin?
Ja, also Freiheit. Freiheit, genau. Das war, als ich da diese 3-4 Tage für einen Chef gearbeitet habe, da dachte ich echt, das geht nicht.
Was war das?
Das war bei einer Spedition.
Ja?
Ja, das war an sich alles okay, aber da war halt keine Freiheit. Ne? Da musstest du halt so machen, wie andere das von... Nee, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich meine, wenn du im Team arbeitest, ich hatte immer Gesellschafter, immer. Und jetzt ja auch hier, ne? Ich kann mir ja auch nicht alles leisten. Und ich gebe auch gerne so, ich verantworte mich gerne. Aber so nach anderen Leuten Puppen zu tanzen, das ist nicht so mein Ding. Ich glaube, Freiheit, ja. Freiheit, Selbstverwirklichung, ja.
Und auf der anderen Seite, was ist das für dich das Größte, die größte Downside im Unternehmertum? Gibt es da irgendwas, wo du sagst, oder das Schlimmste, was du jemals erlebt hast, kannst du jetzt, wie du willst.
Ja, im Prinzip, mein Vater sagte das auch schon immer, wir haben auch schon ein paar Mal so an der Pleite gestanden, weil es auch so Stahlkrisen gegeben hat und so. Und dann sagte der immer, am liebsten würde ich die ganze Scheiße hinschmeißen. Also diese Momente hast du als Unternehmer, hast du vielleicht so, also ich habe sie immer weniger, aber so anfangs hast du die schon so, weiß ich mal sagen, ein paar Mal pro Jahr und dann vielleicht noch dreimal pro Jahr und dann noch zweimal pro Jahr und dann einmal pro Jahr. Wenn du die ab 50 noch hast, hast du halt echt ein Problem. Dann hast du halt. Aber du testest ja, wenn du jung bist, so viel aus, dass du eigentlich, wenn du jung bist, so an die Grenzen gehst, keine Ahnung, so wie schnell fahren oder irgendeinen Scheiß machen, wenn du jung bist. Und das machst du als Unternehmer auch. Und das führt dich dann so an die Grenzen, wo du dir selber so denkst, meine Fresse, weißt du, wie komme ich jetzt hier raus? Also das sind so die Negativmomente, die, wo du auch keinen hast, wo du dann sagst, ja Chef, wie machen wir das jetzt? Weil du musst den ganzen Scheiß selber ausbaden. Aber da lernst du halt, aber das würde ich mal sagen, ist das Negativste. Ansonsten würde ich sagen, nö, war mein Weg, deiner ja auch.
Ja, ja.
Ja.
Aber ja. Die Momente sind scheiße.
Bitte?
Die Momente sind
dann scheiße. I know.
Die sind
I
dann,
know.
Denkst du dann kurz?
Ja.
Ja, das ist gut.
Ja, ne? Ja. Und du?
Was so?
Positiven Sachen?
Ja, bestimmt auch Freiheit. Gestalten. Mhm. Gestalten ist super.
Mhm.
Das würde ich mit, weißt du, dass du, es ist gar nicht um Verwirklichen, sondern was aufbauen und gestalten.
Mhm.
Ja.
Mhm.
Und die Downside 100% die gleiche. Dieser Moment,
jo.
Wenn du am Abgrund stehst.
Ja. Hattest du ja auch mal gesagt, dass so. Hattest du ja auch mal gesagt, dass so. Ja. In den tiefsten Tiefen ist irgendwie so Unternehmertum für dich.
So. Wie bei so einem manisch-depressiven.
Mhm.
Weißt du, so super high und dann wieder super low und dann wieder super high.
Mhm.
Ja, genau.
Ja, und die Wellen.
Ja, genau, die musst du dann irgendwann ausgleichen.
Die Wellen, irgendwann werden die kleiner. Ich hatte früher schon öfters so Kassensturz oder auch in der Firma. So, dann haben wir Factoring angeschafft. Dann waren wir natürlich wieder liquide wie. Bis zum geht nicht mehr, weil im Stahlhandel damals dann, da war dann 30 Tage, 60 Tage, 90 Tage und je beschissener es dem Markt ging, je länger wollten die ihr Zahlungsziel haben.
Natürlich.
Ja, klar. Ja. So, und irgendwo musst du das auffangen und wenn du dann, je mehr Umsatz du drehst, je mehr hast du Außenstände und dann sind die Leute auch pleite gegangen mit 30, 50, 80.000 Euro, 180.000 Euro. Und dann kriegst du so einen Brief von so einem Insolvenzverwalter und du denkst dir, ach du Scheiße, wo kriege ich die Kohle jetzt her? Und dann bist du nah an einer Überschuldung dran. Aber also im Endeffekt kämpfst du dich da wieder raus. Aber das ist dieser Wild Ride, den ich so gebraucht habe, auf jeden Fall in meinem Leben. Ja, genau. Der es so spannend macht.
Nervenkitzel. Du hattest vorhin gesagt, du bist bei Sales Supply, bist du noch aktiv und bist bei uns CSO und Market Supply ist auch noch immer drin. Wie bringst du das alles unter einen Hut? Also bist du wirklich bei allem noch so, sag mal, Hülle der Löwen, wenn die Löwen sagen, hier, wenn das Vollzeit macht oder gar nicht so, bist du da komplett noch überall drin oder läuft so manches inzwischen über andere Leute und also wie verteilst du dich da? Weil du hast ja sicher auch nur begrenzte Stundenzahl in der Woche, die du machen kannst.
Stimmt. Also so vom Sales her, also ich bin ein Salesman, also ich bin Marketing und Sales, aber ich würde jetzt mal sagen, Marketing mache ich eigentlich nur, weil ich ein fauler Salesman bin und ich gemerkt habe, wenn du so ein bisschen vorarbeitest, so die Sachen so einreibst, dann verkaufst du viel schneller.
Hm.
Weißt du, vergleiche ich immer so, triffst eine Dame an der Bar im Hotel, sagst, gehst du mit aufs Zimmer, sagt die wahrscheinlich nein. hat die mal so ein paar Billboards von dir gesehen, von Freundinnen gehört, wie gut du bist und du triffst die dann, dann sagt die ja. Also im Prinzip dieses Einreiben von einer Marke oder von dir selber bei Leuten. Ich verkaufe jetzt heutzutage, ich bin jetzt 48, aber ich verkaufe 100-mal so schnell, als wie ich 28 war, weil keiner mich kannte. So, jetzt kennt mich jeder. Jetzt sitze ich teilweise für Sales Supply bei Kunden, die sagen dann, du bist der Gründer. Und dann fragen die teilweise an mich, wirklich, sag mal, hast du es nötig, hier bei mir am Tisch zu sitzen? Wirklich? Und da musst du dann rauskommen, so, ja, sag ich, ja,
muss
ja auch noch arbeiten. Was die meinen irgendwie, ich meine dann immer, die verwechseln mich mit Salesforce oder so. Aber die haben dann so viel von uns gehört, dass sie sich gar nicht vorstellen können, dass da ein Gründer von Sales Supply sitzt. Aber grundsätzlich, versuche ich Sales immer super effizient zu gestalten. Lead kommt rein, Leute haben eigentlich schon für 60% gekauft, dann machst du einen guten Preis, dann hast du einen guten Call. Also das heißt, Sales kann man super effektiv gestalten. Und ich finde Sales immer so wie Angeln. Du hast so deine Angeln und jede Angel ist eine Opportunity. Und was macht ein Angler am ganzen Tag? Der wartet. Der wartet eigentlich nur, bis da eine Angel irgendwie so ein bisschen zückt und dann einmal ziehst du raus, dann ist der Fisch weg. Einmal ziehst du den Fisch fast bis ins Boot und manchmal ziehst du den einfach so rein. Also von daher so vom Sales her, das mache ich für Market Supply und Sales Supply noch, da habe ich, würde ich mal sagen, meine 500 Angeln und jeden Monat 2-3 Deals, die flutschen da einfach rein. Und beim Händlerbund, die CSO-Rolle, die erfüllt mich gerade richtig. Da bin ich dir auch richtig dankbar, habe ich dir schon mal gesagt, dass du mir da die Chance gegeben hast. Also die erfüllt mich so, weil alles, was ich so in meinem Leben gelernt habe, kann ich jetzt gerade hier anwenden. Und da habe ich nicht nur diesen Strang Sales, nicht nur Verkaufen, Lead, Gespräch, Preis, Deal, sondern die ganze Komplexität von Führen, von unterschiedlichen Charakteren, in meinem Team unterschiedliche Charakteren im LST, in der mittleren Führungsriege und am spannendsten.
Für alle, die sich fragen, was das LST ist, ist übrigens das Leadership Team.
Nur mal so. Leadership Team. Und am allerspannendsten finde ich eigentlich, ich bin ja schon jemand, der sich gerne schindet, dass ich zum ersten Mal in meinem Leben nicht irgendwo reinkomme und ich bin Gott. Als Gründer ja, kommst du immer irgendwo rein und dann sagen die, oh, das ist der Henning. Weißt du? Ja, wenn es kleines Team ist oder großes Team. Wenn ich bei Sales Supply reinkomme, dann ist da so ein Respekt. Und wenn ich dann sage, so und so, dann sagen, ja, mache ich. Hier, da sagen die, weißt du, du bist der Nächste, der kommt oder vielleicht geht. Du musst dich beweisen. Ich muss mich bei jedem quasi vom Logistikmitarbeiter, den wir hier nicht haben, vom Hausmeister bis zum CEO bei dir, muss ich mich jeden Tag beweisen. Da ist keiner, der mir die Credits gibt. Und das macht mir eigentlich richtig Spaß, diese Herausforderung da zu haben.
Ja,
mich verstehe. Mit jedem da zu finden.
Und beim Thema Führen, was ist so da so deine größten Herausforderungen? Also grundsätzlich?
Ohne jetzt auf das weil alles ist Sales im Leben.
Ja, das stimmt.
Weißt du, wenn du deine Frau fragst, ob die mit essen gehen möchte, ob die mit dir in Urlaub fahren möchte, ob wenn du eine Idee hast und du möchtest andere Leute davon überzeugen, was auch immer, sollen wir heute Abend Suppe essen und du möchtest die, also wenn es dir nicht egal ist, dann musst du deinem Partner verkaufen, dass du jetzt gerade die Suppe oder das Steak haben möchtest. Also alles im Leben ist Überzeugungsarbeit und Sales ist nichts anderes wie Überzeugungsarbeit. Du hast ein Need und ich habe ein Produkt und wenn du dann gut überzeugst, dann hast du den Deal. Meine größte Herausforderung ist nicht, die Geduld zu verlieren bei Leuten. Weißt du, sozusagen, weißt du, ich habe dir das zweimal gesagt, dreimal gesagt, weißt du, wieso funktionierst du nicht so, wie ich das möchte? Und diese Geduld zu behalten, und ich würde mal sagen, der Standardunternehmer ist ungeduldig, aber diese Geduld nicht zu verlieren, das ist eigentlich meine größte Herausforderung, weil Leute drehen an sich, also überzeugen, das kann ich. Aber so die Geduld nicht zu verlieren bei dem einen oder anderen.
Ja, ich finde auch als Herausforderung das ganze Thema unterschiedliche Generationen zu führen. Super, teilweise super komplex, zwar super spannend, aber auch super komplex. Weil die Generation, die jetzt gerade dran wächst, ist so anders als die davor. Es ist nochmal anders, die zu führen und zu überzeugen. das zu machen, was du willst.
Ja, das ist diese Geduld verlieren wahrscheinlich, dass man, wir hatten das ja hier tatsächlich, dass wir ältere, sag ich mal 40 plus Leute haben und wir haben 25 minus Leute. Und ja, weißt du, ich bin in den 90ern aufgewachsen mit Klaus Esser und keine Ahnung, all diese Proleten und Alpha-Männchen. Weißt du, von der Deutschen Bank hier, Jürgen Schremm von Mercedes-Benz, weißt du, die haben auf den Tisch gehaut. Das war da so. Da war der CEO, war der Gott. Und das waren alles Alpha-Männchen. Und damit, das sind meine Vorbilder. Und so habe ich auch immer geführt. Ich habe die Leute immer so dermaßen zusammengeschissen. Aber danach auch wieder reingeholt. Also Zuckerbrot und Peitsche ist schon meine Devise. Das funktioniert aber bei Millennials und bei Gen Z nicht.
Nee.
Die fühlen sich sofort angegriffen. Die meinen sofort, du möchtest denen was. Und die akzeptieren auch nicht, dass du der Chef bist.
Ja.
Also die akzeptieren das nicht so einfach.
Ja.
Also das viel mehr Augenhöhe. Witzig ist, dass ich schon mein Problem in der Tat damit habe, Gen Z so zu drehen. Aber das Witzigste ist ja, das sind ja meine Kinder. Die ganze Generation sind meine Kinder. Also die Gen Z sind also theoretisch versuche ich, meine eigenen Kinder zu führen, was mir ja zu Hause auch nicht gelingt.
Wie viele Kinder hast du?
Drei.
Ja.
Drei. Aber genau das ist es.
Ich glaub, Drei Töchter.
Aber genau das ist es, dass wenn du versuchst, deine eigenen Kinder zu führen, also auch so vom Mindset her, also nicht, dass es deine Kinder sind, aber die Generation deiner Kinder, dann merkst du, warum das so schwierig ist, weil der Gap gigantisch ist. Und irgendwann ist der wahrscheinlich so in 3 bis 5 Jahren ist der für mich auch raus, wo ich wirklich noch einem 25-Jährigen noch was mitteilen kann, mitgeben kann, ohne dass der Gefühl hat, der Papa oder der Opa möchte mir jetzt was erzählen. Der Stretch, der ist irgendwann raus.
Verstehe ich.
Dann ist so die auch im Sales, wenn du ein zu alter Vertreter bist, 60 und du sitzt beim 25-Jährigen und so ist das in der Führung im Prinzip auch.
Ja, verstehe ich.
Aber genau, dieses Anpassen da drauf und dann die Geduld behalten.
Aber wo wir gerade bei deiner Family sind, was machst du so, um deinen Ausgleich herzustellen? Sind das deine Kinder? Oder wo machst du da, wie gestaltest du so deine Work-Life-Balance?
Ja, also wenn du meine Kinder fragen würdest, dann würden die sagen, arbeiten.
Na gut, 3 Firmen, ja.
Ja. Ja, dann würden die sagen, Arbeit. Ich bin immer am Arbeiten. Und das ist so mein Ausgleich. Ich glaube, dieses Freiheit, aber was du sagst, ist dieses Gestalten. Also ich kann nicht aufhören mit Gestalten. Ich baue jetzt zum Beispiel ein Zimmer um zu einem Arbeitszimmer bei mir. War ein Schlafzimmer von einer meiner Töchter, die habe ich jetzt überzeugt, dass ein anderes Zimmer nimmt. Aber dieses Gestalten von dem Raum, da habe ich jetzt wieder so viel Bock drauf. Und ja, genau, also ich würde sagen, ich arbeite wahrscheinlich am liebsten.
Und wenn du mal nicht arbeitest, was machst du dann?
Dann, ich verreise sehr viel mit meiner Frau. Was ich auch genieße, ist mit meinen Kindern, wir essen einmal pro Woche, essen wir aus, zusammen irgendwo. Das genieße ich auch. Und ansonsten nicht so viel.
Nee, nicht arbeiten, so viel. Reisen.
Nur arbeiten, reisen, essen gehen mit den Kindern. Genau. Arbeit war sein ganzes Leben. Keine Ahnung, ist vielleicht so. Ist vielleicht so, aber erfüllt mich irgendwie.
Aber wenn du dann auf Reise bist, legst du dann das Handy auch weg? Also wir hatten ja auch zum Beispiel, Johnny war da, der meinte, er muss die ganze Zeit gucken, was abgeht in seinem Laden, sonst verliert er den Verstand und denkt, die Bude brennt und er kriegt es nicht mit. Also kannst du dann abschalten oder bist du auch die ganze Zeit mit einem Auge da?
Es tut uns übrigens leid, Johnny, dass wir dich immer als Negativbeispiel zum Thema
nehmen. Nee, ich meine halt nur, das sei halt so, also es geht halt vielen so, das hast du ja auch mal erzählt, dass so gerade am Anfang, ist es super schwierig, das zu trennen und das verstehe ich auch. Als ich immer so meine Projekte hatte, dass ich auch dann am Wochenende auch geguckt habe, wie geht's denen, das muss man echt lernen, das zu trennen.
Auf jeden Fall. Ja, ich glaube, das lernt man mit der Zeit, aber ich glaube, das ist nicht altersbedingt, sondern jetzt bin ich zum Beispiel beim Händlerbund, bin ich konstant dran. Ich würde sagen, wenn ich 8 Stunden penne, dann bin ich 16 Stunden bin ich am Arbeiten und 16 Stunden für den Händlerbund, weil das Projekt gerade ein Baby ist. Und ein Baby, musst du pflegen. Ja. Und das ist die Phase. Und wenn der
Johnny,
der ist in irgendeiner Phase, wo der sagt, ich habe noch, und wir nannten das bei Cell Supply immer so eine Intensive Care Phase. Also wenn irgendwie eine Sache jetzt irgendwie, wenn man total verbockt ist, muss er Intensive Care, muss Leadership oder ein Board muss sagen, okay, wir müssen uns jetzt ein paar Wochen darum kümmern. Und eine Anfangsphase von einem Job oder vom neuen Projekt oder vom Unternehmen ist auch Intensive Care. Und dann hast du, glaube ich, so 2 bis 5 Jahre, in dem du das machen musst, dass dieser Booster, wenn du das nicht machst, also wenn du da schon im Prinzip sagst, nö, guck ich nicht rein, dann kann es ja schon fast nichts werden.
Ja.
Von daher glaube ich, dass jeder Unternehmer irgendwann auf jeden Fall für dieses Projekt dann weniger Energie da reinsteckt. Bei mir ist es so, dass ich mir immer wieder neue Projekte suche, weil ich muss irgendwie. Also ich merke das auch. Ich verblöde, wenn ich nicht gechallenged werde im Kopf.
Ja?
Ja, auf jeden Fall. Dann merke ich, das ist wie so ein Muskel. Dann fallen mir Worte nicht mehr ein. Dann fällt mir schnell denken, fällt mir schwerer. Ich muss mich immer challengen.
Aber das ist doch eine super gute Überleitung zu Michas Lieblingsfrage. Eigentlich ist es meine geheime Lieblingsfrage. Ich schieb das immer, ja, Micha zu. Weißt
so
du?
Ist das.
Da, weißt du das? Damit es nicht so auffällt, dass es eigentlich meine Lieblingsfrage ist.
Ja, ja. Das ist auch die herausforderndste Frage, ja, weil Unternehmer können das immer schwer beantworten.
Bist du bereit?
Wo siehst du dich in 10 Jahren?
In 10 Jahren Haus am Meer mit meiner Frau.
Und beruflich?
Ja, wahrscheinlich so ein bisschen rumwursteln in
rumwursteln.
Ja, rumwursteln. Sagt die Verena immer, meine Frau.
Ja.
Rumwursteln, ja, glaube ich schon. Dann zum bin ich 58. Weißt du, dann ist der Stretch zu alles, was dann auf der Arbeitswelt ist, der Stretch, der ist zu groß. Ja, vielleicht fragen mich Leute dann noch, ob ich so ein bisschen mitgestalten kann oder so.
Du bist in Consulting?
Ja, aber habe ich auch schon gemacht. Ne? Das Frustrierendste an Consulting ist ja, die Leute zahlen dir 3.000, 4.000, 5.000 Euro und dann machen die das nicht so. Und dann denkst du dir,
ich weiß.
Und dann sage ich manchmal, dann zahlt mich nicht, weil das frustrierend doch für mich, ja, dass ihr mich nach einer Meinung fragt.
Ja.
Dieses Geld ist mir ja egal.
Ich weiß genau, was du meinst.
Das geht so ein bisschen gegen dieses Gestalten-Ding. Du planst was und dann wird das nicht gestaltet, oder?
Also, und dann kriegst du da Geld für. Das ist fast wie Prostitution.
Ja.
Weißt du, also du machst Sachen für Geld, die du nicht machen möchtest. Und deshalb so Beratung, so Coachings vielleicht. Aber ich glaube, ich würde definitiv nur noch so 20% von dem arbeiten, was ich jetzt arbeite. Schönes Haus am Meer, lesen. Ich hatte in der Corona-Zeit hatte ich viel Zeit, da habe ich viel gelesen. Ja, und Reisen. Also Haus am Meer und Reisen, das ist mein Ziel.
Welches Meer?
Wahrscheinlich Süditalien. Genau, da, also wo man auch im Winter irgendwie seine 12, 13, 15 Grad hat. Aber wo die Kinder im Prinzip noch ganz leicht hinfliegen können und man kann, meine Basis ist ja in Holland und in München, wo du innerhalb von 2-3 Stunden dann bist. Und du als was Unternehmer ich? In 10 Jahren?
Das ist eine gute Frage.
Das hat dich noch niemand gefragt.
Ja, das ist eine gute Frage.
Dann bist du 44?
Nee, gut, aber das ist nett von dir. Ich bin dann 46.
46? Du bist so alt wie ich.
Ja, dann werde ich CSO
von
Sales Supply.
Okay,
ja, das ist gut.
Ja, oder?
Ja, das ist gut. Ja. Alles gut. Aber in 10 Jahren?
Das ist eine spannende Frage, weiß ich noch gar nicht. Ich habe mir darüber noch nie Gedanken gemacht, wo ich mich in 10 Jahren sehe.
Und in 20, 58, so wie ich?
Also, wenn ich 20 Jahre vordenke, dann will ich auch ein Haus am Meer haben. Aber ich kann dir noch nicht sagen, wo. Doch, USA würde mich reizen. Ich würde gerne mal in den USA leben. Das würde ich auch wie immer noch machen. Ja, also entweder wir schaffen es, irgendeine logische Begründung zu finden, warum der Händlerbund jetzt in die USA expandieren soll. Ja, finde ich gut. Ja, das
muss man schnell, da haben wir uns schnell überzeugt, genau, selber.
Ja. Mhm. Ja, machen wir jetzt.
Ja.
Aber nicht erst in 20 Jahren. Das machen wir jetzt in 5.
Auf jeden Fall. Gehe ich mit.
Gut. Genau, das ist auf jeden Fall noch so ein Thema, was ich machen will.
Ja.
Und ich hätte gerne eine Ranch. Ja, wenn ich jetzt näher drüber nachdenke.
Ranch?
Ich will unbedingt eine Ranch.
Aber in USA oder vielleicht auch in Italien? Oder
gibt es ja auch teilweise, ne? Ja, genau. Ist mir eigentlich egal, wo.
Aber auch mit Pferden und so, oder? Also
ich einfach nur das Land besitzen. Genau,
ich will einfach nur ganz, ganz viel Land. Okay. Und ganz in der Mitte, deswegen funktioniert das in Deutschland nicht, ne?
Nee.
In Deutschland musst du ja immer schön eine Straße bauen.
Ja.
Außer du hast deine eigene Straße.
Ja.
Möchtest du einen Kreisverkehr? Will ich ein Haus.
Ach so.
Genau, ich will rundherum nichts. Ich will einfach in der Mitte ein Haus. Und meine Ruhe.
Ja, glaube ich.
Genau, das wäre gut. Ja. Gute Internetverbindung. Lesen, das finde ich auch gut.
Mhm.
Ob ich jetzt richtig Tiere halten würde, glaube ich fast nicht.
Caro?
Die würde vielleicht Tiere, weiß ich nicht, kommt drauf an. Aber genau, das würde ich machen. Und dann würde ich dort allen möglichen freaky Shit dort machen. Also ja. Ich würde Quatsch kaufen und also wirklich alles, was man sich so vorstellen kann, würde ich da dort abziehen.
Ja.
Ja, cool.
Ja, das ist gut.
Ja,
ja, schön.
Das war ein Schlusswort.
Ja.
Auf einen auf der Ranch und am Meer.
Ja.
Und dann entspannen. Sehr gut. Dann vielen Dank fürs Zugucken und Zuhören. Und das war Profis im Profil mit Tim und Henning. Und wer noch mehr über das Thema Leadership wissen will und generell über den Händlerbund, dem seien unsere Websites ans Herz gelegt.
Ja.
Die verlinken wir unten in den Shownotes und auch unseren neuen Leadership Experts Newsletter, den wir jetzt gestartet haben, wo es rund um die Themen Führen und Unternehmensführung und Leadership geht. Und da kann man sich dann auch ausgiebig informieren und auf dem Laufenden halten, was so aktuelle Trends sind. Und sonst sage ich bis dahin und auf Wiedersehen.
Vielen Tschüss. Dank. Ciao.
Ciao.